Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Ist euer Beziehungsstatus immer eher kompliziert? Woran kann das liegen? Wie können wir einfacher lieben? Dieser Frage geht Paartherapeut Umut Özdemir nach. Hallo Umut.
Hallo.
Stehen wir uns in Sachen Liebe manchmal selbst im Weg, was würdest du sagen?
Ich glaube, wir stehen uns sogar sehr oft selbst im Weg, was Liebe angeht.
Sehr oft. Und können wir das lösen? Gibt's Hoffnung?
Auf jeden Fall. Natürlich gibt's da Hoffnung, wir können das lösen. Ist halt vielleicht nicht immer ein Spaziergang oder ein Blumenpflücken, aber es geht.
Paartherapeut Umut Özdemir gibt uns gleich hoffentlich ein paar Tipps, wie es eben gehen kann, dass es in der Liebesbeziehung einfacher laufen könnte.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Liebe ist mehr als nur Herzflattern, schreibt Diplompsychologe Umut Özdemir in seinem Buch Leichter lieben, weil Beziehungen auch einfach geht, steht im Untertitel. Umut, glaubst du denn an die Generation beziehungsunfähig? Davon war ja lange die Rede. Trifft das so auf Millennials oder vielleicht sogar auf Gen Z auch noch zu, dass es eine Generation beziehungsunfähig ist?
Nein, da rollen sich mir auch die Zehennägel hoch, denn Beziehung bedeutet ja auch Freundschaft zum Beispiel zu haben oder Beziehung zu Familienmitgliedern. Das heißt, man ist schon in der Lage, eine Beziehung zu führen. Wenn, dann gibt es ein Problem vielleicht, sich auf jemanden einzulassen, jemandem zu vertrauen oder kurz gesagt, dass man sich nicht davon lähmen lässt, dass jemand das Herz brechen könnte.
Und du beginnst und endest dein Buch Leichter Lieben ja auch autobiografisch und beginnst damit mit einer Geschichte, als du 26 warst, die so ein bisschen in die Richtung geht, als ob es Beziehungsunfähigkeitstendenzen bei dir gab. Also was ist das, was du da so selber nochmal bei dir reflektierst?
Das war nicht beziehungsunfähig, sondern das war ganz klar die Angst davor, weggestoßen zu werden, verlassen zu werden, dass mir das Herz gebrochen wird. Und das war mir wichtig, das mitzuteilen, um einfach auch zu zeigen, ey, wir PsychotherapeutInnen, wir sind auch nur Menschen. Das heißt nicht, dass wir irgendwas perfekt machen, sondern natürlich, wenn man da selber emotional drinsteckt, ist es halt schwierig, da irgendwie rationale Entscheidungen zu treffen. Und quasi, selbst wenn wir schon damit Probleme haben, ist doch total klar, dass jeder, der nicht diesen Beruf ausübt, auch Probleme damit wahrscheinlich haben wird.
Und ich habe mich direkt gefragt, ich meine, du beschreibst dann deine Gedanken 10 Jahre später mit 36, gereifter, Psychologiestudium in der Tasche, Paar- und Sexualtherapeutenausbildung und so weiter. Das kann natürlich nicht jeder jetzt machen, um irgendwie Ordnung zu bringen ins Liebesleben. Kann man durch Selbstreflexion es auch schon schaffen, eben leichter zu lieben?
Auf jeden Fall, natürlich. Und die Frage ist halt eher, wer gibt mir die Impulse, um mich selbst zu reflektieren? Das versuche ich auf Social Media zu machen. Das machen andere großartig auf Social Media. Und jetzt hoffe ich, dass ich mit meinem Buch vielleicht auch einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten kann.
Was interessant ist, ist, dass du das ja auch immer anhand von Klientinnen-Beispielen machst, dass es anschaulich wird, weil man dann vielleicht auch so Referenzpunkte hat und merkt, oh, das steckt selber in mir drin oder sowas habe ich ähnlich in meiner Beziehung schon erlebt. Zum Beispiel startest du mit einem Klienten namens Paul, der sich, ich würde es jetzt mal kurz zusammenfassen, nach einer Liebesbeziehung, nach einer Partnerschaft sehnt, es aber nicht hinbekommt. Ist er so ein Fall, den du sehr oft bei dir in der Praxis hast? Leute, die wirklich eigentlich sich nach einer Beziehung sehnen, aber da irgendwie Blockaden haben?
Nicht sehr häufig, aber durchaus immer wieder. Und das sind genau die Menschen, die dann kommen und sagen, ah, ich bin beziehungsunfähig, ich habe das da gesehen, dort gehört. Ich werde nie in der Lage sein, eine Beziehung zu führen. Und dann geht's echt voll oft auch erstmal darum, so ein bisschen diese Hoffnungslosigkeit zu nehmen und zu sagen, nee, sie haben ja Freundschaften und so, da schaffen sie es ja auch. Was ist anders, wenn es um romantische Liebe geht? Und da ist eben genau das Ding, da sind die Gefühle viel, viel intensiver und dann ist auch am Ende vielleicht die Enttäuschung oder der Schmerz viel intensiver und den wollen manche auf Teufel komm raus vermeiden.
Eben, also es ist so eine Angst vor Zurückweisung eigentlich auch, die, wenn man jetzt diesen Fall bei Paul nimmt, sehr auch auf die Kindheit zurückgeht. Also du beschreibst auch an anderer Stelle, dass jeder von uns natürlich mit einem Rucksack beladen kommt, Erfahrungen aus Kindheit, aus vorherigen Beziehungen. Das müssen wir uns eigentlich immer wieder bewusst machen, weil diesen Moment innezuhalten und uns das bewusst zu machen, das machen wir im Alltag ja selten, ne?
Leider, genau. Man muss jetzt pragmatischerweise natürlich auch dazu sagen, ich habe im Alltag vielleicht auch nicht die Zeit, mich eine halbe Stunde hinzusetzen und zu fragen, woher kommt das eigentlich? Aber es passiert uns immer wieder, dass wir gar nicht auf die Person, die vor uns sitzt, reagieren, sondern auf irgendjemanden aus der Vergangenheit. Und wir sind quasi so ein bisschen wie vorbereitet. Oh, damals hätte ich das machen sollen, dann hätte mich das vor negativen Konsequenzen geschützt. Also mache ich das jetzt auch. Aber ganz ehrlich, das ist total unfair der Person, die uns gegenüber sitzt, weil wir die ja mit jemand anderem in einen Topf werfen.
Nach dem Motto, ich habe es einmal so erlebt, ich werde es immer so erleben, wie es einmal war. Ne? Es ist ja fast eine Anleitung auch bei dir drin mit kleinen Arbeitsblättern, wo man genau solchen Themen wie zum Beispiel, was habe ich für Dinge, die ich mitbringe in eine Beziehung, dass man das ausarbeiten kann. Und auch ein großes Feld in der Beziehung ist zum Beispiel das Thema, wie kommunizieren wir eigentlich miteinander? Was kann es da so für klassische Problemfälle geben?
Ich beobachte immer wieder in Paartherapien, also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, boah, bestimmt 75 bis 85%. Da geht es so erstmal um Kommunikation. Also wie teile ich was mit? Weil die Fallen, in die man tappen kann, sind halt ganz oft so ein, ja, aber er oder sie muss das doch wissen, wenn er oder sie mich liebt. Also ein bisschen, wir erwarten, dass unser Gegenüber Gedanken lesen kann. Gleichzeitig verlangen wir das vielleicht auch von uns selbst oder was wir alle machen, das ist ja auch völlig normal, wir interpretieren. Aber ich habe ja gar nicht alle Infos, weil die andere Person mir vielleicht nicht alle Infos gegeben hat. Und interpretieren kann ich nur auf Grundlage meiner eigenen Biografie. Und da kann man halt sich so richtig bös aufs Gesicht legen oder hinfallen, dass man im schlimmsten Fall das natürlich so interpretiert, dass man selber schlecht wegkommt.
Ja, du sagst schon vorneweg, dass du jetzt natürlich nicht eine Art Ratgeber für so ein ultimatives und wenn ihr das gelesen habt, dann wird alles wieder gut laufen, geschrieben hast. Aber trotzdem gibst du ja auch Tipps an die Hand. Also wenn wir jetzt gerade beim Thema Kommunikation sind, was wären so deine drei Tipps, wie wir Missverständnisse in der Beziehung wirklich vermeiden können?
Ich habe quasi diese Info am Anfang drin, weil sich das halt, also
Das
genau
wünscht
das
sich jeder,
Gegenteil,
das hofft ja jeder. Genau.
genau, das verkauft sich total gut auf Social Media und sonst wo, auch im Fernsehen so, wenn ihr das macht, dann seid ihr für immer und ewig glücklich. Nein, ihr seid ja genauso Individuen wie andere auch. Wie kann ich mich denn hinstellen und behaupten oder erdreisten, dass ich für 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten irgendwie die Lösung hätte, kann ja gar nicht funktionieren. Und deshalb können das nur Anregungen sein, was ich da gebe, genauso wie diese Tipps. Ich würde sagen, ey, immer wenn es hochemotional zugeht, durchaus mal kurz Abstand nehmen, rational werden und auch sagen, okay, worum geht's hier eigentlich? Was hast du gemeint? Was habe ich verstanden? Also sich auch so ein bisschen quasi nachfragen, ist das bei mir so angekommen, wie du das gemeint hattest? Gleichzeitig, das ist der Klassiker, den man immer wieder bei Kommunikation hört, aber der auch immer wieder passiert, mir genauso, dass man so Begriffe benutzt wie immer und nie. Nie räumst du den Geschirrspüler aus. Das ist erstmal eine Verallgemeinerung und zweitens führt das dazu, dass unser Gegenüber sehr wahrscheinlich an diesem Wörtchen hängen bleibt und dann genau dieses eine Mal raussucht, wo doch die Spülmaschine ausgeräumt wurde. Und dann verliert man sich in so Details, aber ganz oft geht es ja gar nicht um die Spülmaschine. Und das ist das dritte Ding. Was passiert hinter den Kulissen? Es geht mir doch in Wahrheit gar nicht darum, ob ich jetzt heute die Spülmaschine ausräume oder nicht, sondern ganz oft geht es eher um ein, ach zum Beispiel, ich fühle mich nicht wahrgenommen oder wertgeschätzt in all den Sachen, die ich zu Hause erledige. In Hetero-Beziehungen kennen das leider immer noch ganz oft die Frauen, dass sie ganz viel Care-Arbeit zu Hause leisten im Vergleich zum Mann und dass man das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, was alles tatsächlich zusätzlich zu einer Arbeitsstelle und eventuell Kindern geleistet wird.
Ja, Das ist ja dieses Stichwort auch Mental Load und wie man das dann visualisieren oder beschreiben könnte, damit man das fairer aufteilen könnte und und. Aber das ist auch nochmal so ein Riesending für sich. Spannend finde ich auch den Ansatz. Du sprichst mit einem, ich glaube, es ist ein Psychologe, wo es darum geht, die Frage, Stress in der Beziehung hat auch viel damit zu tun, Stress, den wir von außen mit reinbringen. Also sei es in der Arbeit oder in anderen Kontexten erleben wir Stress, das bringen wir irgendwie mit und dann gibt es irgendwie einen Konflikt eben um die Spülmaschine oder was, aber in Wirklichkeit hat mich jemand bei der Arbeit geärgert. So in die Richtung geht es. Also da auch gibt es so eine kleine Anleitung, wie können wir als Paar gemeinsam Stress gut zusammen auffangen? Erstmal ihn überhaupt sichtbar machen, erstmal überhaupt merken, was hat mich denn so gewurmt heute?
Ja, das war ein Gespräch mit Professor Guy Bodenmann, der ist Professor für Paar- und Familienpsychologie. Und ich fand das echt nochmal schön, auch von ihm so zu hören. Ja, man hat mehr Stress in einer Beziehung im Vergleich zum Single-Dasein. Und das war echt so, also das macht ja auch mit mir was, wenn das ein Professor sagt und quasi so bestätigt, ja, da ist mehr Stress und sagt dann aber auch, aber wir haben auch mehr Ressourcen im Vergleich zum Single-Dasein, weil da nochmal ein anderer Mensch da ist. Und es geht einfach darum, das anzusprechen und nicht in sich hineinzufressen, sondern zu sagen, ey, ich hatte einen Scheißtag heute, mein Chef hat mich unglaublich genervt oder sowas. Und dann aber auch, dass wir nicht allzu schnell lösungsorientiert werden, also dass wir da nicht so einen Appell raushören, hey, löst meine Probleme, sondern dass wir einfach nachfragen, was genau hat dich gestresst, was war so scheiße und dann aber auch durchaus mal dem beipflichten und sagen, ja, kann ich voll verstehen, mich hätte das auch unglaublich genervt. Auch ein Stück weit ist, das ist ja auch so eine Rückmeldung. Ey, das ist total normal, dass sich das beschäftigt, dass du wütend wirst und so weiter.
Das stimmt, das hilft einem natürlich dann auch mit dem Stress selber dann besser umzugehen und auch so das Ganze in Relation zu setzen. Interessant ist aber halt auch so, was kann aber auch so ein kleiner Auslöser sein, wenn man eben reinkommt und den Stress reinbringt in die Beziehung und daraus aber dann sich ein Streit entwickelt, um wer bringt jetzt den Müll raus oder was auch immer, oder du hast ja nie irgendwie genau diese Diskussion, dann kommt nämlich ganz schnell dieses Thema Streitkultur auf. Und spannend ist ja auch, ein Paar, was du da beschreibst, wo es um die Frage geht, wie ist das eigentlich, wenn zum Beispiel die Eltern nie vor einem Streit ausgetragen haben, sehr harmoniebedürftig waren. Das heißt, wenn ich nie so richtig Streitkultur gelernt habe, nehmen wir mal an, das ist jetzt in meinem Leben so, wo lerne ich das denn jetzt noch nach?
Na, so wie Kinder das quasi mit ihren Eltern einüben, so ist das dann auch in der Partnerschaft mit meinem Partner, meiner Partnerin. Da kann ich das erlernen, da kann ich das einüben, aber das braucht natürlich Vertrauen und eventuell, je nach Mensch, auch vielleicht gewisse Regeln, sowas wie, wir gehen da halt nicht unter die Gürtellinie, da wird sich vielleicht nicht hardcore beschimpft oder so. Oder was, glaube ich, vielen von uns einleuchtet, wir schmeißen dann halt nicht mit Tellern und zielen Richtung Kopf der anderen Person. Also das leuchtet uns, glaube ich, ein. Aber dass man auch durchaus andere Regeln auch vereinbaren kann. Vielleicht kann man ja auch, für manche wäre es vielleicht ein, wir verlassen dann nicht wutentbrannt die Wohnung, ohne zu sagen, wann wir zurückkommen oder sowas.
Damit es da keine Missverständnisse gibt, was das
Genau.
jetzt bedeutet, so eine Tür-Zuschlag-Aktion. Du gehst wirklich auf alle Bereiche so ein, glaube ich, die jeden in der Beziehung schon mal irgendwie beschäftigt haben. Und gerade in langen Beziehungen kommt oft schnell das Thema Sexualität. Wenn es in den ersten Jahren noch irgendwie sehr heiß herging und sehr viel Sex da war, dann schleift es in vielen Beziehungen doch irgendwie mit den Jahren, sprechen wir in einer Stunde lieber auch immer öfter drüber. Und es ist so, dass es einfach dann Probleme gibt, vielleicht sogar, weil man sich so lange schon kennt, dass es dann andere Formen von Tabuisierung gibt in Bezug auf Sexualität. Ist das ganz normal, dass Leute 10 Jahre zusammen sind, 15 Jahre zusammen sind? Und es dann aber trotzdem nicht hinkriegen, über bestimmte Dinge, die sie beim vielleicht auch nicht vorhandenen Sex dann stören, irgendwie anzusprechen.
Naja, was ist schon normal? Ne? Also es ist ja so eine
Stimmt,
Frage.
ja, du hast recht. Es ist, was heißt normal?
Okay.
Aber es kommt öfter auf, dass dann, weißt du, man denkt doch, man kennt sich all die Jahre, man kann sich doch vertrauen, aber es ist nicht, aber es ist trotzdem, dass es sexuelle Tabus gibt, kommt schon bei manchen Beziehungen auf.
Auf jeden Fall, also es kommt auf. Zahlenmäßig kann ich das natürlich nicht sagen, weil man immer berücksichtigen muss. wenn ich über Paarprobleme und so weiter rede oder Paar- und Beziehungsleben rede, dann ja, weil Menschen zu mir kommen, die schon Probleme haben und ich dann da diesen Einblick habe. Also wer kein Problem hat, kommt auch nicht zu mir. Deswegen weiß ich natürlich nicht, wie es bei denen, die keine Probleme haben, da draußen ist. Aber dass man immer wieder nicht spricht, tabuisiert, das passiert auf jeden Fall. Ich hatte mal so ein Paradebeispielpaar dafür, seit 7 Jahren zusammen. Und er sagte dann, ja, ich mag das eh nicht so, wenn Oralverkehr bei mir ausgeübt wird. Und aber meine Partnerin, die mag das auch nicht. Ich vermisse das manchmal schon, sie oral zu befriedigen. Und sie sagte dann im Einzelgespräch zu mir, naja, ich weiß, dass er das nicht mag, aber ich vermisse schon, dass er bei mir Oralverkehr ausführt. Aber die haben halt einfach 7 Jahre nicht darüber gesprochen. Und er ist einfach davon ausgegangen, dass sie das nicht mögen würde, weil sie Oralverkehr bei ihm auch nicht mochte und hat es abgespeichert als, ah ja, die mag Oralverkehr allgemein nicht.
Also da merkt man auch, im Grunde ist das A und O wieder die Kommunikation. Und auch da, wenn man gerade lange zusammen ist, gibt es ja auch dieses Bild von, man wächst so zusammen, man ist so innig, also oder manche denken, das ist so die Idealvorstellung. Eine Beziehung ist dann gut, wenn man irgendwie eins wird mit der Zeit. Aber du beschreibst ja auch, wie wichtig es ist, in der Beziehung auch nach Jahren hinweg immer noch deutlich Grenzen zu setzen.
Absolut, das ist total wichtig, weil wir immer noch Individuen sind. Ich bin ein eigenständiger Mensch, alle da draußen sind eigenständige Menschen und diese Beziehung ist eine neue Facette, die dazu kommt. Das ist auch eine neue Rolle, die wir dann ausfüllen als Partner, Partnerin, Geliebte, Geliebter und so weiter. So langsam kommt das ja in unseren Köpfen zum Beispiel an, dass eine Frau, jetzt wieder bei Hetero-Beziehungen, die sich zum Beispiel für Arbeitszeitreduzierung und Kindererziehung entscheidet, naja, die sollte ja auch an Altersvorsorge zum Beispiel denken, weil das ganz schnell in Altersarmut enden kann. Also da geht es ja auch um eine gewisse Grenze im Sinne von, du, vielleicht wäre das schon sinnvoll, wenn wir nicht alles gemeinsam haben, sondern dass ich auch an meine Altersvorsorge denke. Und all das gilt auch für andere Lebensbereiche, eigene Unternehmungen im Freundeskreis. Und damit man auch ein Stück weit, jetzt ganz banal und plump gesagt, auch ein bisschen wieder was hat, was man sich erzählen kann, was man getrennt erlebt hat. Auch, dass man die Ruhe vielleicht auch hat, wenn man zum Beispiel dann die Kinder beim Papa lässt und dann einfach einen Nachmittag für sich hat und sich da auch wieder erholen und Kraft schöpfen kann davon. Oder aber auch, ich meine, man legt ja auch nicht einfach Freundschaften ab, wenn man jetzt plötzlich in einer Beziehung ist.
Absolut. Und so zum Schluss, also du hast es eben schon gesagt, wenn man jetzt danach geht, wann sind Probleme irgendwie normal oder nicht in der Beziehung? Bei dir landen natürlich die 100%, die von sich aus sagen, hallo, wir haben Probleme. Das ist klar. Und trotz allem, auch wenn du immer in deiner Praxis mit Fällen zu tun hast, wo du eher sozusagen das Konfliktpotenzial der Liebe erkennst, hat es dich dazu getrieben, eben dieses Buch Leichter Lieben zu schreiben? Also zeigt es, du siehst eigentlich auch in vielen Beziehung irgendwie noch die Möglichkeit, dadurch, dass man sich auf Selbstreflexion einlässt, auf Paarreflexion einlässt, kann man Wege finden, neue Dinge auszuprobieren, die einem helfen können. Also es ist sozusagen nicht hoffnungslos, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich verrannt in irgendeinen Konflikt, durch Hilfe da neue Wege zu beschreiten.
Ja, es ist nicht hoffnungslos. Ich glaube daran, dass Paare, die sich auseinandergelebt haben, auch wieder zusammenleben können. Denn es gibt ja ursprünglich einen Grund, warum man sich ineinander verliebt hat, warum man diese Beziehung eingegangen ist. Auseinanderleben bedeutet ja zum Beispiel nicht, dass man sich irgendwie nicht mehr lieben würde oder dass man sich plötzlich hassen würde oder sowas, sondern es ist dieses typische, da ist der Alltag eingekehrt. Oder aber auch, wir haben unterschiedliche Konfliktthemen, die immer wieder aufkommen und gehen damit irgendwie nicht konstruktiv um. Und das sind alles Dinge, wo man sagen kann, hey, okay, komm, da setzen wir uns mal zusammen. Wir gucken mal, wie wir das überwinden können. Und das kann ja dann auch die Beziehung noch stärker werden lassen, als sie es im Vorfeld war.
Also, dass Konflikte uns vielleicht sogar weiter stärken. Umut Özdemir, Paar- und Sexualtherapeut, der eben das Buch Leichter Lieben geschrieben hat. Kein ultimativer Ratgeber, dass es auf jeden Fall mit der Beziehung klappt, aber auf jeden Fall einige Hilfestellungen, zum Beispiel auch ja, Bögen, wo man ausfüllen kann mit der Partnerin, mit dem Partner gemeinsam. Dinge, die man besprechen kann. Wie ist unsere Streitkultur? Wie sieht es aus mit dem Rucksack, den ich mitbringe? Und. All das da drin. Danke für den Besuch in einer Stunde Liebe.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Im Liebestagebuch geht es gleich um das Thema Schwangerschaftsabbruch, nur so als Hinweis, falls euch das Thema gerade zu nahe gehen sollte. Janina nimmt uns mit in ihre Gedankenwelt und dieses ganze Abwägen, nachdem der Schwangerschaftstest deutlich positiv ausgefallen ist. Schwanger wurde sie in einer langjährigen Affäre mit einem Mann, der eigentlich in einer anderen Beziehung ist, mit einer anderen Frau. Und Janina durchlebt jetzt so in den ersten Wochen eine ziemliche emotionale Achterbahnfahrt, fragt sich, will ich überhaupt ein Kind von einem Mann, der sich nicht so richtig für eine Beziehung mit mir entscheiden kann? Kann ich, will ich ein Kind allein aufziehen? Das sind so die Fragen, die in ihrem Kopf rumkreisen. Und ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, geht dann Janina zu einer Schwangerschaftsberatung.
Also ich bin zu mehreren Stellen für die Schwangerschaftsberatung gegangen. Da wird halt geguckt, was gibt es mit Elterngeld für Möglichkeiten oder auch Betreuungsmöglichkeiten. Und das war mir einfach mal wichtig, einfach zu wissen, okay, was gibt es da für Optionen. Dann habe ich mich halt entschlossen, nochmal bei Pro Familia eine Beratung anzunehmen. Hatte auch einen Termin, bin da auch extra von meiner Arbeit mittags hingefahren. Und als dann die beratende Person mich in Empfang genommen hat, war das ein Bekannter von mir. Also haben wir die Beratung natürlich nicht gemeinsam durchgeführt. Ich wusste aber, dass ich einfach auch Zeitnot hatte, weil ich war da in der 9. Woche oder 10. Woche und hatte einfach nicht mehr viel Zeit. Und wollte mich einfach nur beraten lassen und diese Option mir offen halten. Dann bin ich noch zu einer anderen Stelle, die haben mich dann als Notfall dazwischen gequetscht und da hatte ich dann ein recht kurzes Gespräch. Ich habe ihr natürlich die Situation erläutert und dass es halt extremst verfahren ist und dass ich gerade in einem Moment bin, wo ich mir das nicht vorstellen kann. Ich möchte es nicht abtreiben. Es gab einen Moment, wo ich heulend auf dem Boden lag, alleine und mir einfach nur gedacht habe, ich will das nicht, ich will es nicht, ich will, dass es weg ist, aber ich will jetzt nicht zu irgendeinem Arzt gehen und diese OP machen lassen, weil es hatte da schon Ärmchen, es hat schon einen Herzschlag gehabt, es hat ein Köpfchen gehabt, es sah einfach schon aus wie ein Mensch und das habe ich dem Vater des Kindes auch klar gemacht, so, das ist kein Zellhaufen mehr, das ist einfach ein Mensch, das hat alles dran, ich habe ihm auch ein Bild geschickt, wo man das gesehen hat, in welchem Stadium das damals schon war, in der 10. Woche. Und ja, und die in der Beratung waren halt schon auch sehr verständnisvoll, haben dann das Prozedere erklärt. Also ich hatte mich vorher schon sehr oft damit auseinandergesetzt und einfach auch informiert, weil ich das interessant finde. Deswegen war da für mich nichts Schockierendes dabei. Und die haben einem dann einfach den Zettel ausgestellt und ich habe den Briefumschlag mitgenommen. Wohl wissend, dass ich ihn nicht benutzen möchte, aber ich hatte einfach für mich die Sicherheit, wenn es jetzt doch irgendeinen Moment gibt, wo ich sage, ich kann das jetzt nicht mehr, dann muss ich nicht nochmal warten, dann kann ich einfach direkt den Termin machen. Aber ich wusste auch, wenn ich im jetzigen Moment diese Entscheidung treffe und sage, ich treibe es ab, mache ich es aus den falschen Gründen. Mache ich es, weil das mit ihm nicht geklärt ist, weil das so offen ist und weil ich einfach traurig und verletzt bin. Und da wusste ich, das werde ich in meinem späteren Leben bereuen. Und ich wusste, dass die psychischen Implikationen und das, was danach passiert, wenn ich abtreibe, für mich persönlich viel, viel größer werden würden, als wenn ich jetzt sage, ich entscheide mich für das Kind. Weil ich kann dem Kind eine Chance geben. Ich kann es immer noch weggeben. Ich kann es in eine Familie geben, die Kinder sich wünschen. Ich kann es dem Vater geben. Ich kann es meiner Mutter geben. Es wird geliebt werden. Ob ich das jetzt bin oder jemand anders. Aber so gebe ich dem Kind eine Chance. Und mir auch im Prinzip als Mutter. Und das finde ich halt einfach, ist eine schöne Sache. Weil man hat nicht viel Zeit in der Frühschwangerschaft. Viele erfahren es erst in der 6., 7. Woche. Dann hat man 5 Wochen maximal, um darüber nachzudenken. Und bei mir war es eine andere Situation, weil es ist einfach mal der Mann in meinem Leben, der mich seit 15 Jahren begleitet, mit dem ich immer wieder was habe und die Geschichte einfach noch nicht zu Ende ist. Deswegen hat das natürlich auch eine ganz, ganz andere Bedeutung für mich, als jetzt für jemand, der vielleicht über einen One-Night-Stand schwanger geworden ist. Das wüsste ich auch nicht, wie hätte ich mich da wirklich entschieden. Und ich wusste halt, bei ihm kann ich das erst recht nicht. Aber ich glaube, auch so hätte ich mich, wäre es auch für jemand anders gewesen, hätte ich dieselbe Entscheidung getroffen. Nur ich bin froh, dass ich das natürlich nicht gemacht habe, aber ich bin auch froh, dass ich mich beraten lassen habe.
Ja, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, die jede Frau natürlich so für sich treffen kann, wie es für sie gut ist. Das war's mit Eine Stunde Liebe. Ich bin Shanley Anwar. Danke wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.